Station 5, erstes Obergeschoss, Bibliotheks- und Leseraum sowie Leseraum im zweiten Obergeschoss. Am Ende des Raumes befindet sich ein weiterer Vitrinenschrank, dessen Inhalt sich mit Matamoros bekanntestem Werk, Der Lebensraum des Großstadtkindes, beschäftigt. Gezeigt werden Ausgaben aus verschiedenen Jahrzehnten, veranschaulicht durch Fotos und Objekte. Die erste Ausgabe des Lebensraum des Großstadtkindes wurde 1935 posthum von Matamoros Bruder Hans Heinrich herausgegeben. Bekannt wurde sie dann nach 1978, nachdem Jürgen Zinnecker eine Neuherausgabe möglich machte. Beschrieben werden in der Arbeit die Ergebnisse von Untersuchungen zur Welt von Barmbecker Kindern. Dabei unterscheidet Mucho drei verschiedene Welten bzw. Räume, nämlich den Raum, in dem das Großstadtkind lebt, den Raum, den das Kind erlebt und den Raum, den das Kind lebt. Methodisch wurden diese Räume mit einer Vielfalt von Herangehensweisen erforscht. Der erste Raum, der kennzeichnet, wo das Kind lebt, wird durch die Erfassung von Lebensraumplänen markiert. Die Kinder malten auf Stadtplänen die ihnen bekannten und die für sie zentralen Orte und die Straßen, die sie gut kannten, beziehungsweise in einer anderen Farbe die Straßen, die sie überhaupt kannten. Mucho unterschied danach den Spielraum, den Streifraum und den Lebensraum. Dabei zeigte sich, dass Mädchen und Jungen einen etwa gleich großen Spielraum haben, Jungen jedoch einen mehr als doppelt so großen Streifraum aufweisen. Entsprechend der damaligen Geschlechterpsychologie interpretierte Mucho dieses, nachdem sie geprüft hatte, ob das Ergebnis nicht auf stärkere Einspannung der Mädchen in Hausarbeit zurückführbar sei, als wesensmäßigen Unterschied. Mädchen liege das Herumstromern nicht so. Die genaue Analyse der Spiel- und Streifräume ergab, dass die eigene Straße den wichtigsten Raum, die eigentliche Heimat darstellt. Ein Zitat dazu: Bei beiden Geschlechtern aber zeigt sich, dass der Aufbau der Lebensräume von erwachsenen Gesichtspunkten wie Verkehrsbedeutung, Arbeitsgelegenheit, Wohnbedürfnis usw. weitgehend unabhängig ist und vielmehr abhängt von der Spielplatznähe, Bebauungsart, Geeignetheit als Spielgelände, Naturgrenzen und zugehörig zur Heimat im engsten Sinn. Zur Erfassung des Lebensraums, den das Kind erlebt, durch den also gekennzeichnet wird, wie das Kind lebt, wurden die Kinder nach ihrem Hauptspielgelände, nach der Art ihrer Spiele gefragt, erörterten sie diese Spiele und schrieben sie Aufsätze über einen normalen Sonntag. Es zeigte sich dabei, dass an den Sonntagen ganz überwiegend die Familie und das Heim der zentrale Lebensraum der Kinder war, während an Wochentagen eindeutig die Straße die Welt des Kindes darstellte. Der sozialisationstheoretisch wichtigste Teil der Arbeit bestand in der Analyse des Raums, den das Kind lebt. Dem Raum, der zeigt, was das Kind lebt. Hierzu wurden in mehreren Zentren, die für die Kinder besonders bedeutsam sind, Beobachtungen vorgenommen. An 7 Lebensräumen wurde dann detailliert die Nutzung dieser Räume durch Erwachsene und durch Kinder vorgestellt, und zwar an einem zweckbestimmten Platz, das war ein Löschplatz am Kanal, einem Spielplatz, einem unbebauten Platz, einer stillen Wohnstraße, einer Verkehrsstraße, einer Hauptverkehrsstraße und dem Warenhaus Karstadt an der Hamburger Straße.
Am Löschplatz zeigt sie, wie ein Gitter, das dort die Grenze zwischen Straße und Platz markiert und für die Erwachsenen ein Hinabstürzen auf den tiefer gelegenen Platz verhindert, also für diese Bewegung hemmend ist, für die Kinder ein idealer Gegenstand für taktile Erfahrung, vor allem aber für das Einüben von Bewegungssicherheiten darstellt. Ich zitiere einen Teil der Beschreibung. Welche Fülle von Verwendungsmöglichkeiten des Gitters gibt es? Schon für das Sitzen bzw. Hocken auf dem Gitter gibt es mehrere Möglichkeiten. Freisitzend mit baumelnden Beinen oder hocken mit Stütz auf oder hinter einer der Sprossen. Beide Male gilt es, das Gleichgewicht zu bewahren. Und schon der Aufstieg und das nachher nötige Herumwenden geht vielfach über das Können der Kindergartenkinder hinaus. Ihnen wird dabei von den Größeren geholfen, während die Sechsjährigen das Klettern und Herumdrehen trainieren und es bald können. Volle Meisterschaft gehört dazu, hier oben zu sitzen, zu dösen und auszuruhen, mit Kameraden zu klönen oder gar Bilder zu besehen und zu tauschen. Man kann sich auch bäuchlings über das Geländer legen, mit oder ohne Aufstützen der Füße auf dem Erdboden, um dann eine reizvollere Aussicht auf den Platz zu genießen. Eigentliche Balancierübungen wagen nur wenige und zumeist ältere Jungen. Wir sahen nur zweimal 10-jährige Jungen bei diesem Kunststück. Die Fallhöhe nach der Straße beträgt zwar nur etwas über einen Meter, aber zum Platz hin könnte man 3 Meter tief abstürzen und das zu riskieren, braucht's schon einigen Mut. Bestimmt gibt es auch heute noch solche Turnmöglichkeiten, für die wir Erwachsenen nicht den Blick haben.